Es geht also um Beziehung zu Gott, um Nähe zu Gott. Kleiner Einblick in meine Beziehung zu Gott. Zwei Säulen, würde ich sagen, gibt es bei mir. Oder zwei große Überzeugungen. Wenn es um meine Beziehung zu Gott geht. Das ist erstens, ich bin nun mal einfach in seiner Familie. Das ist meine Grundüberzeugung. Ich bin dabei. Ich durfte hineinkommen, ich wurde hineingetauft, ich bin Christ geworden, ich darf jetzt ein Teil sein und das ist mein Zustand. Dessen bin ich mir sehr bewusst und ich freue mich natürlich darüber, dass ich ein Teil von Gottes Reich, Gottes Familie, mit ihm verbunden und dadurch auch mit euch verbunden bin und dass ich das sein darf. Ich muss dazu sagen zu mir, ich bin eher der nüchterne, sachliche Typ. Wahrscheinlich dringen jetzt bei den nächsten 10 Minuten nicht so viele Emotionen durch. Dafür ist Norman zuständig. Ich bin in seiner Familie und ich habe da ein bisschen ein Bild im Kopf. Das stammt aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 9. Da steht, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Ich bin also berufen worden in die Gemeinschaft mit ihm, mit Jesus und bin der Berufung gefolgt. Und das möchte ich auch bis zum Ende meines Lebens so handhaben, dass ich dem Ruf weiter folge und treu bleibe. Er ist ja auch treu, das weiß ich auch zu schätzen, dass Gott auch treu ist. Meine Familie, erster Schultag von Sebastian, herrlich immer gewesen, der konnte sich so freuen. Dann gehört sie auch zu meiner Familie. Wer ist das eigentlich? Das ist also die Hanna, jetzt inzwischen 16 Jahre. Gestern war ich hier mit ihr zusammen auf einem AC/DC-Cover-Konzert. Ich habe es nur überlebt mit Stöpseln. Meine Frau, vor 25 Jahren, kaum verändert. Genauso wie ich, auch kaum verändert. Ich meinte innerlich. Wirklich mal ganz schwarze Haare. Dunkelschwarz. Also ich sah mal wirklich gut aus. Also ich bin ein Teil seiner Familie. Vielleicht nochmal kurz zurück zu der Bibelstelle. Und ich habe das auch immer wieder gemerkt, auch dank euch. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 6 Jahren hierher gezogen bin und mir und meiner Familie ging es nicht gut. Und wie wir dann aufgenommen worden sind hier, das war wieder für mich ein Erlebnis Gottes Familie, verbunden, verwurzelt, an einen Gott glaubend. Das hat uns wieder auf die Beine geholfen. Und deshalb sind wir auch so gerne hier in der Berliner Gemeinde. Also eine große Überzeugung, eine große Säule ist, ich glaube daran, dass ich in seiner Familie sein darf. Meine zweite große Überzeugung ist, Zeit nehmen für ihn. Das hat für mich etwas zu tun mit Respekt. Respekt zollen. Es ist mir wichtig, dass ich mir nicht nur Zeit nehme für alles Mögliche, dann piekst mich irgendwann mal mein Gewissen. Dann denke ich mir, Oliver, das ist nicht in Ordnung. Du nimmst dir Zeit für alles Mögliche und für ihn nicht. Das passt nicht zusammen für mich. Also Zeit nehmen hat was für mich mit Respekt ihm gegenüber zu tun und auch mit Ehrerbietung, Wertschätzung. Ich möchte auch meine Wertschätzung ihm gegenüber zum Ausdruck bringen, dass ich mir Zeit nehme. Ja, da spielt die Disziplin eine große Rolle. Da dass ich das täglich mache. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Aber inzwischen muss ich sagen, ist es auch zur Gewohnheit geworden. Und zwar jeden Morgen mache ich das hauptsächlich in Form von einer stillen Zeit. Dazu möchte ich mal kurz Markus 1, Vers 35 bis 38 lesen. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Zeit nehmen ist, das Zentrum davon ist bei mir meine stille Zeit, das mache ich in der Früh. Ich muss um 5.15 Uhr aufstehen und dann habe ich eine Dreiviertelstunde Zeit ganz alleine und da ist das Haus noch ruhig und draußen ist es auch noch ruhig. Für mich ist das die Zeit, wo ich mich vorbereite, wo ich mich ausrichte, wo ich mich zurüste, wo ich mich bereit mache für den Tag. Das brauche ich und das hat inzwischen ist es eigentlich nicht mehr Disziplin, sondern das ist zur Gewohnheit geworden. Das mache ich, seit ich 10 oder 11 Jahre bin, starte ich meinen Tag mit einer stillen Zeit. Das hat auch was mit meiner Prägung zu tun. Aus meiner Gemeinde, aus der ich stamme, aus meinem Elternhaus. Mein Vater saß nun auch jeden Morgen auf seiner Bettkante oder am Tisch und hat den Morgen begonnen mit einer stillen Zeit. Und das habe ich dann automatisch übernommen mit einer kleinen Bibellese, ein Heftchen, ein Bibelvers drin, ein paar Fragen, ein Gebet. Und so startete ich das Alter von 10, 11 Jahren und habe das einfach beibehalten. Das ist meine Gewohnheit geworden. Es ist mir auch wichtig, mir persönlich, dass ich Gott am Anfang, ich nenne es für mich, das beste Stück vom Kuchen gebe. Also ich möchte nicht irgendwo inzwischendurch so ein bisschen reinquetschen, für das, sag mal, den letzten Rest meiner Kraft geben. Es ist mir schon wichtig, dass er eine gute Zeit bekommt, eine wertvolle Zeit. Und die ist für mich einfach morgens, bevor mein Tag und mein Kopf voll ist mit anderen Dingen, kommt er. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Deshalb habe ich auch eine Idee an die Teens. Kauft ihr doch ein stille Zeitheftchen, das gibt es ja zu Tausenden. Steh mal 15 Minuten früher auf oder eine halbe Stunde vor der Schule, setz dich hin, mach deine stille Zeit und dann gehst du vorbereitet in die Schule. Das ist mal eine Idee an euch, die ich euch gerne weitergeben möchte. Also die zwei Überzeugungen, die tragen mich, ich würde mal sagen, seit dem Alter von 11, 12 und sind einfach jetzt zur Gewohnheit geworden. Ich würde gern zum Abschluss ein Bibelvers noch vorlesen. Das ist aus Jeremia Kapitel 17. Dürft ihr gerne aufschlagen. Jeremia Kapitel 17. Vielleicht noch an dich, wenn du Besucher bist oder Gast. Dann geht es tatsächlich darum, dass man eine Beziehung zu Gott findet, ins Reich Gottes kommt. Und in eine Familie zu kommen, braucht gewisse Schritte, braucht ein Christwerden. Es gibt also bestimmte, ich nenne es mal Aufnahmekriterien. Das ist einfach so. Man kommt nicht einfach, man flutscht nicht einfach rein. Man muss schon Entscheidungen treffen. Und auch drin bleiben. Also mir ist es völlig bewusst, dass in einer Familie gewisse Maßstäbe oder Regeln da sind, die man einhalten muss. Das ist für mich völlig okay. Und so versuche ich mich auch im Reich Gottes nach diesen Maßstäben zu richten, um ein Familienmitglied zu sein. Jeremia Kapitel 17, Vers 7. Die Stelle möchte ich vorlesen, weil ich ganz grundsätzlich glaube, meine Beziehung zu Gott ist ein Segen für mich. Und das Wort Segen bitte jetzt nicht missverstehen. Es geht nicht um, ich bin gesegnet mit der tollen Arbeit, Familie, jetzt bin ich gerade gesund, jetzt geht es mir gerade gut, gute Freunde. Das meine ich nicht mit Segen. Dieser Art Segen, der kommt und geht. Das ist nicht wirklich der Segen, von dem ich hier spreche. Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Das meine ich mit Segen. Weil der ist beständig. Ich bin immer gesegnet. Ob mit Arbeit, ohne Arbeit, gesund, krank, jemand stirbt wie letztes Jahr oder nicht. Das tut dem Segen keinen Abbruch. Deshalb bin ich ein gesegneter Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Das ist für mich so die Zusammenfassung für meine Beziehung zu Gott. Sie ist ein Segen. Jetzt darf ich übergeben an den Norman.
Heute vor 19 Jahren war eine aufregende Zeit für mich, weil das war die Phase, wo mein Herz ein bisschen schneller gepocht hat, angefangen hat zu pochen für Katja. Und dementsprechend war meine Woche ziemlich stark davon geprägt, darüber nachzudenken, was könnten wir denn besonders zusammen machen? Was könnten wir denn für ein Date zusammen machen? Wo könnten wir denn hinfahren? Was uns beide irgendwie so ein Gefühl von, wow, wir haben hier was Tolles zusammen gemacht. Und jetzt sind wir 17 Jahre verheiratet, jetzt diesen März. Und es hat sich verändert, wie wir einander näher kommen. Ich erlebe das heute eigentlich vielmehr so, dass es die Dinge sind, wo wir Dinge zusammen machen. Also beispielsweise was aufräumen in der Wohnung oder wo wir zusammen, keine Ahnung, irgendwas machen, was eben gemacht werden muss. Und wo mich das auf einmal verbindet, wo ich so merke, wow, wir sind wirklich ein Team. Wir machen die Dinge zusammen. Das, was heute meine Beziehung prägt. Und eine zweite Komponente, dass wir uns besondere Zeiten schaffen, wo wir immer noch was Tolles erleben, wo wir irgendwo hinfahren, wo wir Gottes Natur genießen, diese Momente. Das ist das, was unsere Beziehung stärkt. Und ich glaube, dass man viele Prinzipien, die für uns hier in unseren Beziehungen untereinander gelten, auch auf die Beziehung mit Gott übertragen kann. Natürlich, wenn man Gott kennenlernt, ist man hyper, man ist begeistert und man hat diese Phase, wo man denkt so, wow, wir beide zusammen, wir erobern die Welt, Gott und ich. Und dann kommt irgendwann der Alltag und man muss lernen, dass man nicht für Gott irgendwie was macht, sondern mit Gott zusammen. Dass man zusammen mit Gott durch dieses Leben geht, dass man zusammen mit Gott auf den Arbeitsplatz geht, dass man zusammen mit Gott seine Beziehung in Ordnung bringt, dass man zusammen mit Gott einfach den täglichen Alltag schafft, zusammen, gemeinsam. Oder wie es Gott immer gesagt hat, Jettai, wir zusammen. Uns braucht aber, glaube ich, genau auch diese Komponente, mit Gott besondere Zeiten zu finden, wo man das Gefühl hat, wir beide haben jetzt hier einen besonders schönen Moment, der unsere Herzen auch miteinander verbindet. Und da habe ich ein paar Episoden von Jesus hier für uns. Natürlich erstmal der Anfang, wo Jesus seine ganze Missionsarbeit startet. Er lässt sich taufen. Und kurz danach heißt es hier, Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und was ich hier spannend finde, ist, der Geist hat Jesus geführt. Na, also es gibt ja viele Situationen, wo es einfach nur heißt, Jesus ging an eine einsame Stätte und betete dort, was Oliver gerade vorgelesen hat oder die anderen Stellen, die wir uns hier noch anschauen werden. Aber hier ist es der Geist, der die Initiative ergreift. Der Geist, der Jesus an einen Ort führt, wo Jesus vielleicht selber, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht unbedingt Lust gehabt hätte, da in die Wüste zu gehen. Das ist jetzt Spekulation, aber der Punkt ist, der Geist hat Jesus geführt. Man hat hat dich der Geist das letzte Mal an einen bestimmten Ort geführt? Wie hörst du überhaupt auf den Geist? Gar nicht so einfach, ne? Weil wir sind so kopflastig und wir sind so Gedanken und ja, was wäre jetzt gut und nachdenken und so. Aber manchmal ist es vielleicht auch gerade gut, in sich reinzuhören und zu gucken, ob wir diese stille, sanfte Stimme von Gott erkennen können, die uns an einen bestimmten Ort führen möchte. Eine andere Situation: Jesus, die Nacht, bevor er wahrscheinlich eine seiner wichtigsten, vielleicht die wichtigste Entscheidung seines Lebens trifft, also nämlich die Entscheidung, die bis heute uns beeinflussen wird: Wer sind die 12 Apostel? Wer sind die 12, die ich mit mir nehmen werde, die mich 3 Jahre lang begleiten werden, die ich zurüsten werde? Wer sind die 12? Und vor dieser wichtigen Entscheidung geht er auf den Berg und verbringt die Nacht dort. Warum einen Berg, habe ich mich gefragt. Warum? Er könnte ja auch irgendwo an eine einsame Stätte gehen oder an einen See oder was auch immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Ort, wo wir mit Gott eine Zeit verbringen, auch was macht mit uns. Ich glaube, dass dieser Berg vielleicht von Jesus gewählt wurde, um diese Perspektive zu haben, um seinen Blick zu weiten. Jesus hat bestimmt auch mal in seinem Kämmerlein gebetet. Ja, sagt er ja selber, sollen wir machen. Aber er ging eben auch mal auf den Berg, wenn eben Entscheidungen zu treffen waren, die wirklich lange Konsequenzen hatten. Und das wollte ich uns einfach bewusst machen, dass man auch bewusst den Ort auswählen kann, wo es einem gut tut, mit Gott Zeit zu verbringen. Oder was gerade das Herz auch braucht. Vielleicht ist es ja bei dir nicht der Berg, vielleicht ist es ja bei dir eine emotionale Beziehung, wo du mal eine Kerze anzündest, wenn ihr zusammen Zeit verbringt. Oder ich erinnere mich, wie mal ein Bruder mal erzählt hat, dass er vor seinen Kraftzeiten macht er sich mal Star Wars Musik an. Ja? Um einfach so in diesen Modus zu kommen, oh, jetzt geht's los. Ja? Und einfach, aber das hilft ihm einfach, um sein Herz einzustimmen, jetzt passiert hier was Besonderes. Ich fand das total cool. Ja? Oder ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt im Gottesdienst, aber ich erinnere mich, eine der besten Zeiten, die ich mal mit Gott hatte, da war ich im Krankenhaus, war sehr lange krank. Und da habe ich mir eine Pizza bestellt und habe richtig ihm so einen Stuhl daran gestellt, habe ihm dann auch einen Teller dahingestellt und so. So machen es die Juden ja heute. Ne? Da wird immer ein Stuhl, glaube ich, begebe ich mich auf Glatteis, aber ich glaube, das ist so, dass tatsächlich die lassen bei diesen bestimmten Festen immer auch einen Stuhl frei, damit Gott sozusagen da auch anwesend sein kann. Jedenfalls habe ich das damals so gemacht, habe dann richtig ihm da auch einen Teller hingestellt und habe gesagt, okay, du hast gesagt, du bist alle Zeit bei mir, das gilt auch jetzt hier im Krankenhaus, also dann zack, lass uns jetzt zusammen essen. Er hat zum Glück nicht so viel von der Pizza genommen, aber war eine sehr verbindende Zeit für uns. Und die dritte Stelle, die ich uns nochmal vor Augen führen wollte, ist natürlich Jesus in Gethsemane. Vielleicht der schwierigste Moment für ihn. Das heißt im Lukas-Evangelium, er geriet in Todesangst und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und ihr kennt alle das, haben wir in unseren Bibelstudien ja gelernt, diesen Effekt, wenn jemand in Todesangst ist, dass der Stress so stark wird, dass die Blutäderchen platzen. Ja, das gibt es, habe ich richtig mal bei Wikipedia nachgeschlagen, das ist ein offizielles, bekanntes Symptom. Wenn jemand so emotional mit einer Sache, so viel Angst hat von einer Sache, dass wirklich das körperlich, ne, also zu Blutstropfen, die Blutäderchen platzen. So ging es ihm in der Nacht. Ne? Und ich überlege so, wenn ich mal ganz ehrlich bin, wenn es mir richtig schlecht geht, also wirklich so eine Momente hatte ich noch nicht, aber ähnliche Momente, die vielleicht nicht ganz so intensiv waren, naja, meine Tendenzen sind oft erstmal andere. Erstmal was essen, um so ein bisschen den Schmerz ein bisschen zu betäuben oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Aber tatsächlich weiß ich eigentlich, was meine Seele braucht, ist Gott so auszuschütten und so ehrlich mit ihm zu sein, wie Jesus das hier war. Und im Hebräerbrief erfahren wir auch sogar noch mehr darüber. Da heißt es nämlich, dass er in den Tagen von seinem irdischen Leben mit Bitten und Flehen und lauten Schreien und mit Tränen dem, also das Gott dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Lauten Schreien und mit Tränen. Und Colin hat letzte Woche eine Geschichte erzählt, wie ihn mal ein Bruder gefragt hat, wann er das letzte Mal mit lauten Schreien und mit Tränen gebetet hat. Und da habe ich auch so über mich nachgedacht, naja, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mit lauten Schreien und mit Tränen zu Gott gebetet? Es muss nicht jetzt jedes Gebet so sein, aber wir alle haben ja Situationen in unserem Leben, wo es eigentlich dran wäre, auf so einem Level zu beten. Ja? Haben wir so eine Beziehung mit Gott? Oder anders formuliert, gar nicht so soll, aber so kann eine Beziehung mit Gott aussehen. Gott freut sich darüber, wenn wir so ehrlich mit ihm sind, dass wir ihn auch mal anschreien dürfen, dass wir auch mal Tränen vergießen dürfen, weil wir so traurig sind darüber, dass es eben nicht so läuft, wie wir es uns gedacht haben. Und Gott erhört und Gott respektiert diese Ehrlichkeit. Gott respektiert es, wenn wir mit unser ganzes Herz einfach in seine Gegenwart bringen. So, also was ich sagen wollte ist, Gott wünscht sich auch eine emotionale Beziehung mit uns. Und Olivers Aspekt, dass wir ihm diese Zeit reservieren müssen, dass wir ihn respektieren dafür, dass er da ist und ihm auch diese Zeit schenken, das ist ein ganz essentielles Element. Aber genauso wichtig ist es, dass wir unser Herz auch wirklich mit Gott in Verbindung bringen und dass wir es schaffen, diese emotionale Nähe aufzubauen. Und jeder von uns tickt anders. Der eine braucht den Berg, der andere den See, der dritte die Kerze. Aber wir alle brauchen eine emotionale Beziehung mit Gott, wo er auch wirklich unser tiefstes Innerliches bewegt und wir daraus die Kraft schöpfen, den Weg mit ihm weiterzugehen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Oliver und Norman. Es ist Zeit, um über unsere eigene Beziehung zu Gott nachzudenken. Wir beginnen eine Predigtenserie, die Januar, Februar und März andauern wird. Das Thema der Predigtenserie wird sein, wird gleich hier auftauchen, Charakter zeigen. Und der Untertitel ist Hashtag Walking with God, also mit Gott wandeln. Und es wird darum gehen, aha, Moment, Entschuldigung. Machen wir es noch ein bisschen hübscher für euch. Also, wir werden uns jede Woche einen anderen Charakter aus der Bibel angucken. Und das wird vielleicht mal Mose, mal Noah, mal Ruth, mal Esther oder andere Persönlichkeiten aus der Bibel sein, die mit Gott gelebt haben, die mit Gott gewandelt sind, die mit Gott durch Höhen und durch Tiefen gegangen sind. Und die gefallen sind, die wieder aufgestanden sind, die Menschen waren wie wir alle. Und einfach ihre Charaktere angucken, gucken, wie sie mit Gott gelebt haben und dann natürlich darüber nachdenken, wie kann uns das helfen, selber Gott näher zu kommen und durch Höhen und Tiefen einfach durch dieses Jahr mit Gott zu gehen. Und daher der Titel Charakter zeigen, indem wir selber Charakter zeigen und mit Gott leben, so wie und Gott nahe sind dieses Jahr. Dass das überhaupt möglich ist, dass wir über solche Dinge nachdenken können, hat ganz viel damit zu tun, wie Gott unsere Beziehung zu ihm initiiert. Nämlich, dass er die Tür aufmacht, dass er die Möglichkeit schafft, dass unsere Sünden vergeben werden können und unsere Beziehung zu Gott nicht durch Scham und Schuld geprägt sein muss, sondern durch eine Beziehung, durch Nähe, durch Liebe. Und das ist, worüber wir während des Abendmahls nachdenken werden. Wir werden einfach darüber nachdenken und Gott unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass er für unsere Sünden, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir mit ihm wandeln können. Ich will euch auch ermutigen, einfach über das letzte Jahr nachzudenken und darüber nachzudenken, was waren besondere Momente, die ich mit Gott hatte letztes Jahr. Und vielleicht auch darüber nachzudenken, was könnte ich meinen Geschwistern weitergeben, was mir hilft, persönlich Gott im Alltag nahe zu bleiben. Weil genau darüber werden wir im Anschluss sprechen. Wir werden ein kurzes Video sehen. Ich habe diese Woche Geschwister aus der Studentengruppe interviewt über ihre Beziehung zu Gott und haben ein paar kurze Gedanken zusammengeschnitten daraus. Und im Anschluss daran habt ihr die Möglichkeit, einfach einander was mitzuteilen und hier nach vorne zu kommen und für eine Minute kurz zu erzählen, was war eine besondere Zeit, die ich letztes Jahr mit Gott hatte, oder was ist etwas, was mir im täglichen Leben hilft, Gott nahe zu kommen. Lass uns zusammen beten, bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen. Vater, vielen Dank, dass wir das Jahr beginnen können, egal wie das letzte Jahr war, dass jeder Tag ein neuer Anfang sein kann, weil wir die Vergebung der Sünden haben, weil weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil er von den Toten auferstanden ist, sodass wir einmal geistlich sterben konnten und wieder auferstehen konnten zum neuen Leben und jeder Tag, jeder Morgen, wie wir es vorher gesungen haben, neu sein kann und wir einen neuen Anfang machen können. Danke, dass wir dieses Jahr dass du, wie du dein Wort sagst, Dinge vorbereitet hast, in denen wir wandeln können. Und ich bitte dich, Vater, dass jeder von uns hier dieses Jahr dir näher kommt. Und egal, ob durch besondere Zeiten in der Natur oder vielleicht durch Schmerz und Leiden, wie es häufig der Fall ist, dass wir gerade in solchen Zeiten dir näher kommen. Ich bitte dich, dass jeder an dir festhalten wird, Vater, und dass wir jetzt auch in der Stille dir auf eine besondere Art und Weise nahe kommen können. In Jesu Namen bete ich. Amen.